Gott wirkt Wunder auf seine Weise. In der Geschichte vieler Völker und Länder gibt es bestimmte Ereignisse, die die Identität und das Selbstverständnis dieses Volkes bestimmen oder dafür bedeutend waren. In Bezug auf Deutschland wissen wir, dass es bestimmte sehr negative Ereignisse gab, die aber diese Identität des Volkes beeinflussen, aber auch sehr positive Ereignisse, wie zum Beispiel die Wiedervereinigung, die auch das deutsche Volk irgendwo ausmacht. Es war ein Ereignis, das für viele nicht möglich gewesen ist, für nicht möglich gehalten wurde. Und es war irgendwo ein Wunder. Viele Christen haben das auch zu der Zeit als Wunder beschrieben, dass Gott Gebete erhört hat und vieles gar nicht geglaubt haben, dass das so stattfinden kann oder nicht dachten, dass es passiert. Und oft sieht man dann erst rückblickend, dass diese Begebenheit bestimmend war für die Identität einer Nation. Und ich denke, wenn wir uns die Geschichte verschiedener Länder anschauen oder Völker, sehen wir, dass das oft ähnlich war. Große bestimmende Ereignisse machen die Identität dieses Volkes aus. Ein prägender Moment in der Geschichte des Volkes Israels war der Auszug aus dem Land Ägypten. Und dieses große Wunder, das Gott damals am Roten Meer getan hatte, dass sie dort eingekesselt, von hinten die Feinde, vorne das Meer, sie in dieser großen Not und dass Gott eingegriffen hat, das Meer geteilt hat und Rettung und einen Rettungsweg für sein Volk vorbereitet hat. Aber daraufhin folgten auch einige unrühmliche Momente, viel Tod und Trauer und 40 Jahre Wüstenwanderung. Jetzt macht sich das Volk, das ausgezogen ist aus der Gefangenschaft, mit einer Verheißung aufgebrochen, dass Gott sie in ein neues Land bringt. Jetzt sind sie an diesem Punkt angekommen, wo wieder etwas geschieht, was prägend ist für diese Nation, der Einzug in dieses von Gott verheißene Land. Diesen Ort, dieses verheißene Land, hatte Gott vor Jahrhunderten dem Vater dieses Volkes, dem Abraham, gezeigt. Er durfte dieses ganze Land überblicken und Gott hat gesagt, das habe ich dir und deiner Nachkommenschaft gegeben, das soll dir gehören. Und jetzt, einige Jahrhunderte später, lagert Israel in Sittim. Es ist nicht weit vom Jordan entfernt. Sie befinden sich noch auf der Ostseite des Jordans und Sittim, ungefähr circa 10 Kilometer entfernt, lagern sie vom Jordan entfernt. Josua, er hat das Volk aufgefordert durch Vorsteher im Volk, dass sie durch das ganze Lager gehen sollen und sie sollen die Leute schon mal vorbereiten. Er hat gesagt, die nächsten 3 Tage sollt ihr Nahrung vorbereiten, Nahrung sammeln. Gleichzeitig schickt er 2 Kundschafter los und sagt, macht euch auf in das Land, schaut euch die Stadt Jericho nochmal an, berichtet uns, was die Leute denken, was sie reden und Rahab gibt ihnen ja eine Info. Sie sagt, das ganze Land Kanaan ist in Angst und in Sorge. Es ist wirklich Furcht, hat das ganze Volk ergriffen. Denn sie kennen die Geschichte Israels. Sie wissen, dass selbst der Jordan, dieser große Fluss, sie vor den Israeliten nicht schützen kann, weil der Gott Israels mächtiger ist als dieser Strom, der durch das Land fließt und sie von den Israeliten trennt. Und deshalb lautet das Fazit der Kundschafter nach ihrer Rückkehr in Josua 2, Vers 24, könnt ihr schon mal aufschlagen, weil direkt im nächsten Kapitel lesen wir gleich weiter. Ihre Botschaft ist, der Herr hat das ganze Land in unsere Gewalt gegeben, auch sind alle Bewohner des Landes vor uns verzagt. Sie haben festgestellt, dass die Angst der Bewohner und diese Mutlosigkeit von Gott gewirkt war. Gott hat vorbereitet, damit sie jetzt da einziehen können. Und hier steigen wir in unseren Text ein, in Josua 3. Und ich lese den ganzen Text vor. Entschuldigung. Darauf ließ Josua am anderen Morgen früh aufbrechen und sie kamen von Sittim an den Jordan, er mit allen Israeliten, und sie blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen aber gingen die Obmänner im ganzen Lager hin und her und gaben dem Volk folgenden Befehl. Sobald die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, erblickt, wie sie von den levitischen Priestern aufgehoben wird, so brecht auch ihr von eurem Standort auf und zieht hinter ihr her. Doch muss zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen bleiben. Ihr dürft ihr nicht zu nahe kommen, damit ihr den Weg wisst, den ihr einzuschlagen habt. Denn ihr seid bisher noch nie auf solchem Weg gezogen. Weiter befahl Josua dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Dann gab Josua den Priestern die Weisung, hebt die Bundeslade auf und zieht vor dem Volk her hinüber. Da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Der Herr aber sagte zu Josua, heute will ich anfangen, dich in den Augen von ganz Israels groß zu machen, damit sie erkennen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose gewesen bin. Gib du nun den Priestern, welche die Bundeslade tragen, folgenden Befehl. Wenn ihr beim Jordan an den Rand des Wassers gekommen seid, so bleibt am Jordan stehen. Dann sagte Josua zu den Israeliten, tretet herzu und vernehmt die Worte des Herrn, eures Gottes. Dann hielt Josua folgende Ansprache. Daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kananäer, Hethiter, Heviter, Pheresiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter gewisslich vor euch her vertreiben wird. Seht, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde wird vor euch her durch den Jordan ziehen. So nehmt euch nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen Mann. Sobald dann die Fußsohle der Priester, welche die Lade Gottes des Herrn der ganzen Erde tragen, in das Wasser des Jordans eintauchen, wird das Wasser des Jordans, nämlich das Wasser, was von oben her zufließt, auf einmal von dem übrigen Wasser abgeschnitten werden und wie ein einziger Damm stehen bleiben. Als nun das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, indem die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen, und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, der Träger der Lade, in den Rand des Wassers eintauchten, der Jordan ist aber während der ganzen Erntezeit vollströmend bis über alle seine Ufer hinaus, da blieb das von oben her zufließende Wasser stehen. Es hob sich wie ein einziger Damm in weiter Entfernung bei der Ortschaft Adam, die seitwärts von Zartan liegt, dagegen das zum Steppensee, dem Toten Meer hinabfließende Wasser, verlief sich völlig. So zog denn das Volk hindurch Jericho gegenüber. Der Priester aber, die Bundeslade des Herrn trugen, standen festen Fußes mitten im Jordan auf trockenem Boden, während ganz Israel trockenen Fußes hindurchzog, bis das ganze Volk den Übergang über den Jordan vollständig bewerkstelligt hatte. Es geht direkt am Morgen los. Josua ist ein Frühaufsteher. Interessant ist, im Buch Josua wird das mehrmals erwähnt. Also ich glaube, mindestens dreimal wird gesagt, Josua steht ganz früh am Morgen auf. Also um was zu schaffen, muss man morgens früh aufstehen. Also dem Schreiber ist wichtig, Josua steht noch vor dem Volk auf. Er bereitet sich vor, dann geht er zum Volk. Und am Morgen nach der Rückkehr der Kundschafter lässt er das ganze Volk aufbrechen. Und es geht von Sittem jetzt auf Richtung Jordanufer. Dort sollten sie eine Nacht lang ihr Lager aufschlagen und am nächsten Tag ging es dann über den Jordan. Das wird uns hier in Vers 1 zusammenfassend berichtet. Also Vers 1 fasst alles zusammen und sagt, sie sind ausgezogen, haben eine Nacht dort verbracht und sind dann rübergezogen. Und jetzt beschreiben zwei Kapitel, Kapitel 3 und Kapitel 4, wie dieser Übergang über den Jordan stattgefunden hat. Also nach diesen 3 Tagen, wo sie sich vorbereitet haben, Lebensmittel vorbereitet haben, Essen vorbereitet haben, schickt Josua wieder Leute, Vorsteher durch das Volk und das Volk bekommt Befehle, wie die Überquerung stattfinden soll. Wir sehen, der erste Befehl oder der erste Anweisung, wie das stattfinden soll, ist, dass das ganze Volk erst dann losziehen soll, wenn sie sehen, dass die Bundeslade gestartet ist. Also eigentlich ist die Aufforderung Augen auf die Bundeslade. Also da geht das Kommando aus. Also alle Augen sollen sich auf die Bundeslade richten. Sie ist der Taktgeber hier. Ja, also sie gibt den Takt vor. Sie ist die führende Kraft. Wenn die Leviten die Lade anheben, soll das Volk ihnen daraufhin folgen. Was ist die Bundeslade überhaupt? Was macht sie überhaupt aus? Schlag mal Hebräer auf, Kapitel 9, da wird uns ganz kurz zusammengefasst, was die Bundeslade ist oder was sich darin befand. Hebräer 3 bis 5. Hinter dem zweiten Vorhang aber liegt der Teil des Zeltes, der das Allerheiligste genannt wird, mit dem goldenen Räucheraltar und der ganz mit Gold überzogenen Bundeslade, in welcher sich der goldene Krug mit dem Manna sowie der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes befinden. Oben über ihr aber stehen die beiden Cherubim der Herrlichkeit, welche mit ihren Flügeln die Deckplatte überschatten. Doch hierüber soll jetzt nicht im Einzelnen geredet werden. Auch von mir jetzt nicht, dass ich alles im Einzelnen hier genau beschreiben möchte. Also es war ganz grob gesagt eine Kiste aus Holz mit Gold überzogen, auch keine riesengroße Kiste. Ich weiß nicht, ich glaube, sie war etwas mehr als ein Meter lang. Ich glaube, 2,5 Ellen war ungefähr die Länge, die sie hatte. Also etwas mehr als ein Meter lang und ich glaube 80 Zentimeter tief und auch 80 Zentimeter hoch. Also keine große Kiste, also kein bombastisches Gerät. Und in dieser Kiste, in dieser Box befinden sich einmal die Gebote Gottes auf den zwei Steintafeln. Als Zeichen des Bundes Gottes mit seinem Volk. Darin befindet sich der Stab Aarons. Ich weiß nicht, ob wir die Geschichte vor Augen haben. Es ist der Moment, wo das Volk aufbegehrt gegen die Leiterschaft Aarons. Und Gott durch diesen sprossenen Stab zeigt, dass er mit Aaron ist. Das ist ein Zeichen für die Rebellion des Volkes. Und dann noch ein goldener Krug mit Manna, der zeigt, dass Gott sie treu versorgt hat. Als er sie hatte rausgeholt aus Ägypten. Und insgesamt war diese Bundeslade ein Zeichen für die Gegenwart Gottes in ihrer Mitte. Das sehen wir in 4. Mose 10, dass die Bedeutung dieser Bundeslade war, dass das die Aussagekraft dieser Lade ist. 4. Mose 10, 33 bis 36. So brachen sie denn vom Berg des Herrn auf, 3 Tage Reisen weit, indem die Bundeslade des Herrn vor ihnen herzog, 3 Tage Reisen weit, um einen Lagerplatz für sie ausfindig zu machen. Dabei stand die Wolke des Herrn bei Tag über ihnen, wenn sie aus dem Lager aufbrachen. Und so oft die Lade sich in Bewegung setzte, rief Mose aus, erhebe dich her, damit deine Feinde zerstieben und deine Widersacher vor dir fliehen. Und so oft sie Halt machte, rief er aus, kehre zurück her zu den Zehntausenden der Tausenden Israels. Also es war ein Zeichen dafür, Gott ist mit uns, Gott ist mitten unter uns. Also sie zog vor dem Volk her, getragen von Leviten, und Moses Worte hier in diesem Text zeigen, dass sie die Gegenwart Gottes darstellt. Also bildlich gesprochen, bei dieser schwierigen Aufgabe, das verheißene Land einzunehmen, geht Gott selbst voran. Gott selbst geht als erstes. Und er muss vorangehen, damit diese Aufgabe gelingen kann. Und die Augen des ganzen Volkes sollen sich darauf richten und sie sollen folgen. Ja, es ist nur eine Kiste. Aber sie spricht davon, dass Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen hat, und dass er jetzt diesem Volk beisteht und mit ihnen ist. Interessant ist, die Wolke taucht nicht mehr auf. Seit dem Tod von Mose wird sie uns nicht mehr erwähnt, sondern jetzt geht die Bundeslade voran. Gott tritt in einen Bund mit seinem Volk, also er hat einen Bund geschlossen mit ihnen. Und er ist derjenige, der auch jetzt vorangeht, um sie zur Ruhe zu bringen. Und ich denke, genauso ist es mit unserem Herrn Jesus Christus, oder? Als erstes hier auf dem Weg in die Ruhe ist Gott vorne, repräsentiert durch diese Kiste, durch die Bundeslade. Auf unserem Weg in die Ruhe, in die Ewigkeit, zur ewigen Ruhe, ist es genauso unser Herr Jesus Christus, der uns vorangeht, der schon vor uns in diese Ruhe eingeht. Und interessant ist, in Hebräer 4, wo es genau darum geht, dass den Juden gesagt wird, ihr müsst heute in die Ruhe eingehen, verpasst diese Ruhe Gottes nicht, wird genau das gesagt, dass Jesus Christus zuerst hineingegangen ist. Hebräer 4, ich denke gerade den Abschnitt, den ich meine, 14 bis 16, ist uns sehr bekannt. Es ist gerade in diesem Kontext von in die Ruhe eingehen, was ja ein Bild oder ein Vergleich ist zum Land Kanaan. Da wird es uns gerade gesagt in Vers 14 bis 16, da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel hindurchgegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so sollen wir am Bekenntnis zu ihm festhalten. Wir haben ja in ihm nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid mit unseren Schwachheiten haben könnte, sondern einen solchen, der in allen Stücken in gleicher Weise versucht worden ist, nur ohne Sünde. So sollen wir denn mit Zuversicht zum Thron der Gnade hinzutreten, um Barmherzigkeit zu empfangen und Gnade zu finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wie ich schon sagte, in diesem Kapitel geht es um das Einkehren in die Ruhe Gottes. Josua hat das Volk nicht zu einer ewigen Ruhe bringen können. Es war nicht möglich. Die Sünde im Menschen trennte das Volk von Gott. Aber wir haben einen Herrn, einen Führer, der ist in diese ewige Ruhe eingegangen. Er ist uns vorausgegangen in die Ruhe bei Gott. Und er sorgt für unsere Ankunft an dieses Ziel. Also er geht voran, damit wir ihm folgen können an diesen Ort. Also die erste Aufforderung war Augen auf, Blick auf die Bundeslade und dann folgen. Gott geht voran. Dann die zweite Aufforderung in Vers 4 ist, ihr müsst Abstand halten. Abstand halten. Also ihr könnt nicht euch direkt anschließen und drumherum gehen und oder direkt folgen, sondern ihr müsst Abstand halten von ungefähr 900 Metern. Sie dürfen nicht zu nahe kommen. Ich denke, ein Grund ist sicherlich die Heiligkeit Gottes. Und wir wissen, dass Menschen gestorben sind, die sich der Bundeslade zu sehr genähert haben und nicht auf Gottes Wort geachtet haben, der genaue Vorschriften gegeben hat, wie man sich ihm nahen darf und diese Lade berührt haben und gestorben sind. Aber uns wird hier ein anderer Grund genannt. Der Grund, wieso sie Abstand halten sollen von 900 Metern, ist, dass damit das Volk die Bundeslade sieht und ihr folgen kann. Also sie sollen Abstand lassen, damit sie einen Überblick haben. Stellt euch sonst vor, 2,5 Millionen Menschen sind unterwegs und sie schließen sich sofort an diese Bundeslade auf. Ich denke, spätestens die 4., 5. Reihe weiß nicht mehr, was groß ist. Ja, also es ist eine große Truppe unterwegs. Sie sollen Abstand halten, damit sie die Augen auf diese Bundeslade haben. Aber ich denke, sie sollten dann auch später das Wunder in voller Größe sehen. Ja, wären sie alle ganz dicht am Jordan, dann hätten sie vielleicht gar nicht mitgekriegt, wie das genau passiert ist, wie Gott das Wunder gewirkt hat. Sie sollen Abstand halten, um dieses Wunder in voller Größe zu sehen und Gott zu preisen. Eine Nebenbemerkung, diese 900 Meter, hier haben die Juden den Sabbatweg abgeleitet. Das sind die 900 Meter, also hier haben sie es hergenommen und haben gesagt, wir dürfen am Sabbat nur genau diese Strecke zu Fuß sein. Ja, also es wird hiervon abgeleitet. Hier aber die Aussage ist, Gott kennt den Weg, ihr kennt ihn nicht und ihr sollt folgen. Und ich denke, nicht anders ist es bei unserem Herrn Jesus Christus, oder? Er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Und ihm gilt es zu folgen. Er kennt den Weg und wir kennen den Weg nicht. Die dritte Aufforderung ist in Vers 5, ihr sollt euch heiligen. Bevor das Volk das verheißene Land betreten kann, muss es geheiligt werden. Und unter heiligen oder heiligt euch war die als erstes die Aufforderung zu verstehen, nur eine äußere Handlung, wie zum Beispiel Waschungen oder Enthaltsamkeit oder Fasten, gewisse Speisen nicht zu essen. Aber ganz wichtig, diese äußeren Handlungen waren das Zeichen einer inneren Realität. Also es sollte nicht nur eine äußere Handlung sein, sondern es sollte ein Herauskehren der Sünde aus dem eigenen Leben, ein Bekennen der Sünde und eine Bitte um Vergebung sein. Und die äußere Realität, also das Waschen, sollte das symbolisieren. Es war also eine äußere Handlung, durfte aber nicht dabei stehen bleiben. Es musste innerlich geschehen, in ihnen. Sie sollten sich heiligen. Und Sünde ist oft der Grund, wieso Gott nicht in unserem Leben handelt. auch im Leben der Israeliten, wenn sie das Wunder Gottes sehen wollten, sollten sie sich heiligen. Schlag mal Jesaja 59 auf, Vers 1 und 2. Oft hat das Volk zu Gott geschrien und gesagt, Gott, wieso handelst du nicht? Und Gott gibt hier eine Antwort. 59, 1 und 2. Wisst wohl, der Arm des Herrn ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und sein Ohr ist nicht so schwer, dass er nicht hörte. Nein, eure Verschuldungen bilden eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, sodass er nicht hört. Also nicht Gott hat sich geändert, dass er nicht mehr mächtig ist oder nicht mehr handeln kann und keine Wunder tun kann. Nein, oft ist es die Sünde des Menschen, die dazu führt, dass Gott nicht hört. Gott ist in der Lage, Wunder zu tun, und Gott möchte auch in unserem Leben wirken. Aber manchmal, und ich denke, da sollten wir uns überprüfen, ist es Sünde in unserem Leben, die ihn davor zurückhält, in unserem Leben Wirkung zu zeigen. Auf der einen Seite müssen wir sagen, dass wir als Christen, anders als die Israeliten, ein für alle Mal geheiligt wurden durch Jesus Christus. Das müssen wir einfach sagen, das ist eine Realität. Das Hebräer 10, Vers 10 sagt, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal. Wir sind ein für alle Mal geheiligt worden. Und später in Vers 14 wird es nochmal betont, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Wir sind vollendet worden, wir sind geheiligt worden. Und doch sind wir aufgefordert, beim Herrn unsere Sünden zu bekennen. Und er vergibt gerne, wenn wir kommen und es ihm sagen. Und Gott wirkt im Leben von geheiligten Menschen. Ja, Jesus Christus, er hat uns heilig gemacht, damit wir Platz haben in seinem Reich und Gemeinschaft mit ihm haben. Aber er möchte uns auch die Füße waschen, wenn sie dreckig geworden sind, auch wenn er uns vorher schon am ganzen Leib gewaschen hat. Und ihm gehört die Ehre und der Ruhm dafür, dass er für uns selbst zur Sünde geworden ist, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes werden. Und seine Heiligkeit bringt uns in die Gegenwart Gottes, und seine Gerechtigkeit ist unser Eintritt in die Gemeinschaft mit Gott und in das ewige Leben. Ich denke, das ist das größte Wunder, noch viel größer als das, was hier gleich geschieht, dass tote Menschen zum Leben erweckt werden, dass entstellte, verdorbene Sünder gereinigt werden und ausgesondert werden und heilig sind für Gott, dass Verfluchte zu Gesegneten Gottes werden. Und das alles wirkt Jesus Christus für uns. Er heiligt uns, er macht uns rein. Die wir vorher tot, die wir vorher entstellt, die vorher sündig waren, macht er heilig und fähig, dass wir zu Gott kommen dürfen. Ich denke aber, ein weiterer Aspekt hier, wieso, und ich denke, das ist der auch das, was Gott hier im Blick hat, wieso sie sich heiligen sollen, damit sie das Wunder Gottes sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das aus eurem Leben kennt, aber bei mir ist das oft so, wenn ich ein nicht geheiligtes Leben führe, also Momente, wo ich nicht aufräume in meinem Leben, dass man weniger in der Lage ist, die Wunder Gottes im eigenen Leben zu sehen, oder? Würdet ihr mir zustimmen? Dass man in dem Moment nicht diesen Blick auf Gott hat, auf seine Macht, auf sein Wirken in unserem Leben. Und ich denke, das ist das, was hier, was Gott sagen möchte. Heiligt euch, damit ihr seht, damit ihr staunt und damit ihr mich preist für das, was ich tue. Heilige dich, damit du meine Wunder siehst. Auch wir als Kinder Gottes sind aufgefordert, gerade in 2. Korinther 6, 16 bis 7, Vers 1 werden wir aufgefordert, dass wir, obwohl wir geheiligt wurden, sollen wir gerade aufgrund dieser Tatsache, sollen wir uns auch in unserem täglichen Leben heiligen. Und es ist eine Gnade, dass wir zu unserem Herrn Jesus Christus kommen dürfen, zu ihm, der uns Leben und Gnade geschenkt hat. Und dass wir aus diesem Evangelium, das uns gerettet hat, auch jetzt täglich leben dürfen. Wir dürfen kommen, wir dürfen um Vergebung bitten und wir finden Leben und Frieden für unsere Seelen. Dieser Thron der Gnade steht bereit, dass wir kommen dürfen und wir finden Hilfe, wenn wir zu ihm kommen. Also Gott will Wunder tun, Jetzt ist die Frage, wieso will Gott Wunder tun? Und im Vers 16 bis 6 bis 13 geht es jetzt darum, dass uns gezeigt wird, was Gottes Absicht und Gottes Ziel mit seinem Wunder ist. Nach der Heiligung des Volkes ziehen die Priester mit der Bundeslade an den Jordan und stoppen dort vor dem Ufer. Und Gott will jetzt dem Volk sagen, was er tun wird. An Josua gerichtet verspricht Gott, dass er diesen Moment nutzen wird, um Josua zu erhöhen. Damit das Volk ihm folgt, damit das Volk ihm vertraut, so wie sie Mose gefolgt sind. Ja, und ich denke, Mose war ein großer Führer und dagegen wirkte Josua vielleicht noch ganz klein in den Augen des Volkes. Und Gott wollte diese Situation nutzen, um Josua zu erhöhen und zu zeigen, ich bin mit Josua, folgt Josua, hört auf ihn. Und ich denke, das Wesen der Sünde in uns Menschen macht das notwendig, oder? Wir wollen uns ungern unterordnen über jemanden, der vorangeht. Wir haben gesehen bei Aaron, deswegen war ja unter anderem dieser gesproste Stab in der Bundeslade, dass das Volk immer wieder aufbegehrt hat, auch gegen Autorität. Und der Mensch will Gott sein, er will sich selbst Gott sein. Und Gott tut hier ein Wunder, um Josuas Dienst zu bestätigen. Eine interessante Beobachtung, finde ich, ist, dass circa 1300 bis 1400 Jahre nach dieser Bestätigung von Josua am Jordan befindet sich eine andere Person ebenfalls am Jordan, ebenfalls auf der Ostseite des Ufers und wahrscheinlich gar nicht so weit entfernt von dieser Stelle, wo sich Josua gerade befand. Schlag mal einmal Johannes 1 auf, 26 bis 28. Da antwortete Johannes ihnen, ich taufe nur mit Wasser, aber mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt und ich bin nicht würdig, ihm die Riemen seines Schuhwerks aufzubinden. Dies ist in Bethanien geschehen, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Also hier wird uns der Ort beschrieben, es ist eine andere Stadt Bethanien, nicht die, die wir sonst so direkt mit dem Namen kennen. Sie befindet sich auf der anderen Seite des Jordans. Und dann finden wir in Matthäus 3, was dann geschieht, Matthäus 3 von Vers 13 bis 17. Damals kam Jesus von Galiläa her an den Jordan zu Johannes, um sich auch von ihm taufen zu lassen. Der wollte ihm aber nicht zu Willen sein und sagte, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Doch Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab Johannes ihm nach. Als Jesus aber getauft und soeben aus dem Wasser gestiegen war, siehe, da taten sich ihm die Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme erscholl aus dem Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also Jesus Christus wird hier von Gott an dem Jordan bestätigt vor den Augen des Volkes. Vielmehr hat Gott ihn natürlich noch bestätigt durch die Auferstehung. Aber Gott bestätigt hier dem Volk, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ihm sollt ihr folgen, er ist euer Führer. Eure Augen sollen sich auf ihm richten und ihm sollt ihr euch unterordnen. Ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist. Ich würde sagen, nein, dass Jesus in Matthäus als Sohn bezeichnet wird, den er aus Ägypten gerufen hat. Und jetzt auf einmal befindet sich dieser Sohn an dem Jordan und wird von Gott an diesem Jordan bestätigt. Genauso wie damals der Führer Israels bestätigt wurde dort am Jordan. Es kann Zufall sein, ich denke, es ist kein Zufall, sondern dass Gott hier seinen Sohn vor dem Volk zeigt und sagt, das ist der, dem ihr folgen sollt. Und die Ansprache an das Volk jetzt lautet, die Josua weitergeben soll, Vers 9 bis 13, das lese ich nochmal vor. Tretet herzu und vernehmt die Worte des Herrn eures Gottes. Dann hielt Josua folgende Ansprache. Daran sollt ihr erkennen, dass ein lebendiger Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kananäer, Hethiter, Heviter, Pherusiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter gewisslich vor euch her vertreiben wird. Seht, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde wird vor euch her durch den Jordan ziehen. So nehmt euch nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen Mann. Sobald dann die Fußsohle der Priester, welche die Lade des Herrn, Lade Gottes des Herrn der ganzen Erde tragen, in das Wasser des Jordan eintauchen, wird das Wasser des Jordan, nämlich das Wasser, das von oben her zufließt, auf einmal von dem übrigen Wasser abgeschnitten werden und wie ein einziger Damm stehen bleiben. Gott hat mit dem Wunder mehrere Absichten. Wir haben schon gesehen, er wollte seinen Knecht Josua bestätigen, aber noch viel wichtiger, das Volk, oder auch sehr wichtig, das Volk sollte erkennen, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Israel stand im Begriff, ein Land einzunehmen, das voll war von toten Götzen. Von Götzen, die angebetet wurden, obwohl sie aus Holz, aus Stein oder aus anderen Dingen gefertigt wurden, von Menschenhänden. Götzen, denen Menschen ihre Kinder geopfert haben und viel Grausames geschehen ist. Götzen, von denen Menschen sich abhängig gemacht haben, von ihnen erwartet haben, dass sie ihnen helfen können. Und Gott möchte ihnen zeigen, ihr geht jetzt in ein Land hinein, wo so viele Götzen sind. Ich möchte euch zeigen, dass ich der lebendige Gott bin. Und auf mich sollt ihr hören, auf Gott sollt ihr hören. Ihm sollt ihr Opfer bringen, von ihm sollt ihr euch abhängig machen, denn dieser Gott lebt. Und ich denke vielleicht auch noch eine Aussage ist, Mose ist vielleicht gestorben, aber ich bin nicht gestorben, ich lebe, ich bin Gott, der Lebendige. Und das sollte das Volk erkennen. Ihr großer Führer ist nicht mehr da, aber er ist auch nicht derjenige, der im Endeffekt führt, sondern Gott, der Herr, ist es. Und er ist nicht nur der Lebendige, sondern zweimal wird uns gesagt, in Vers 11 und in Vers 13, dass er Herr der ganzen Erde ist. Gott stellt sich vor als der Lebendige, und als Herr der ganzen Erde. Und das bedeutet, jetzt wo sie vor diesem Ufer dieses riesigen Flusses stehen, dass Gott, weil er Herr der Erde ist, ist er in der Lage, dieses Wasser anzuhalten. Und er hat auch das Recht, das Land von einem Volk zu nehmen oder von Völkern zu nehmen, die sich auf der anderen Seite befinden. Er hat das Recht, weil er Herr der ganzen Erde ist, den Völkern dieses Land wegzunehmen und es anderen zu geben. Und sie sollten erkennen, dass dieser lebendige Gott mitten unter ihnen ist. In dieser Lade, das Zeichen der Gegenwart Gottes, in diesen Fluss hineintritt, sollten sie erkennen, dass Gott lebendig und dass Gott mächtig ist. Und ich denke, liebe Geschwister, dass in der Auferstehung von Jesus Christus hat Gott sehr deutlich gemacht und zu erkennen gegeben, dass er ihn erhöht hat, dass Jesus Christus der Lebendige ist und dass er Herr der ganzen Welt mit aller Autorität ist. Und genau das wird uns in Epheser 1, Vers 20 bis 23 bestätigt, dass Gott die Auferstehung und seine Auffahrt in den Himmel von Jesus Christus, dass das bedeutet, dass er bestätigt ist, dass er thront, dass er lebendig ist und dass er alle Macht hat. Epheser 1, Vers 20 bis 23. Die er in Christus hat wirksam werden lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Regionen zu seiner Rechten setzte. Hoch erhaben über jedes Fürstentum und jede Gewalt, über jede Macht und Herrschaft, überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit genannt wird. Ja, alles hat er ihm unter die Füße gelegt und hat ihn zum alles überragenden Haupt gemacht für die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Jesus Christus ist der lebendige Gott. Der Tod konnte ihn nicht aufhalten und jetzt thront er und herrscht er über jedes Geschöpf, über jede Macht. Er regiert alles und alles ist ihm unterworfen. Er ist Herr der Erde, er ist Herr der unsichtbaren Welt. Und dieser Regent ist eine Verbindung mit uns eingegangen, hat einen Bund mit uns geschlossen. Wir gehören zu ihm und er ist mitten unter uns. Er ist der Immanuel, Gott mit uns. Wie die Israeliten durch dieses Wunder sehen sollten, dass Gott lebt und mit ihnen ist, darfst du dich ermutigen und trösten lassen durch die Auferstehung von Jesus Christus und seine Heimfahrt zu seinem Vater, dass Jesus Christus der Lebendige und der Mächtige ist. Als weiteres sollte das Volk durch das Wunder erkennen, dass Gott den Sieg schenken wird. Sie sollten mutig in die bevorstehenden Kämpfe gehen, denn Gott wird ihnen Erfolg geben. Er wird dafür sorgen, dass dieser starke Fluss wie ein Damm aufgestaut wird, ohne sichtbaren Grund. Und er wird auch genauso die Völker Kanaans in ihre Hand geben können. Also dieses Wunder dient zur Zurüstung für zukünftige Ereignisse. Dass man weiß, wenn in Zukunft Herausforderungen kommen, große Aufgaben, dass man weiß, dass man zurückblicken kann und sehen kann, ja, Gott ist mächtig. Wir haben es gesehen, und dass man Mut findet, um weiterzugehen und diese Herausforderungen anzugehen. Und dann die letzte Aufforderung in Vers 13, setzt den Fuß ins Wasser. Eine Frage an euch, sind euch Unterschiede aufgefallen, also ihr dürft jetzt wirklich antworten, sind euch Unterschiede aufgefallen zwischen der Teilung des Roten Meeres und der Teilung hier des Jordans? Ich denke, es sind mehrere, es gibt einen, auf den ich hinaus möchte, aber was würdet ihr sagen, wo sind so die Unterschiede zwischen der Teilung des Roten Meeres und der Teilung des Jordans? Wir können auch die andere Begebenheit kurz lesen, das wäre in 2. Mose 14, 21 und 22. Hier heißt es, als dann Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, drängte der Herr das Meer durch einen starken Ostwind die ganze Nacht hindurch zurück und legte den Meeresboden trocken und die Wasser spalteten sich. So gingen denn die Israeliten trockenen Fußes mitten durch das Meer, während die Wasser ihnen wie eine Wand zur rechten und zur linken standen. Was würdet ihr sagen, wo sind Unterschiede in diesem direkten Vorgang? Nicht in dem Drumherum, sondern bei der Teilung der Gewässer. Genau, das ist auch das, worauf ich hinaus wollte. Am Roten Meer hat Mose seinen Arm erhoben. Gott sendet sofort, oder Gott sendet einen Wind, und dieser Wind verursacht diese Trennung. Hier gibt es kein sichtbares Zeichen. Also hier wird nicht das Meer geteilt, man sieht es und geht dann erst los, sondern sie müssen ihren Fuß in das nasse Wasser setzen. Also nicht vorher schon sehen, dass dieses Wunder geschehen wird, sondern vertrauensvoll sollen sie den ersten Schritt in das Wasser hineinmachen. Gott sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr euren Schritt hineinsetzt, dann werde ich es trennen, dann werde ich es teilen. Und ich denke, das ist eine etwas andere Situation, oder? Da steht so ein ganzes Volk und da kommen schon Fragen auf, oder? Wird sich das Wasser wirklich teilen? Woher kann ich wissen, dass das passiert? Sehe ich gleich vielleicht wie ein richtiger Dummkopf aus, wenn ich meinen Fuß in dieses Wasser setze und wirklich denke, dass da gleich was passiert? Und ich denke, wenn man die Szene so von außen anschaut, dann kann das schon so wirken, oder? 2,5 Millionen Menschen, circa, stehen an diesem Jordan. Ein Riesenvolk, junge, alte, Männer, Frauen, Kranke, Neugeborene, all die sind da. Und die haben sich nicht vorbereitet. Sie haben keine Pioniere vorausgeschickt, die schon mal das Land vorbereiten, vielleicht eine Brücke schlagen und festigen oder einen Damm aufbauen oder was auch immer. Unvorbereitet kommen sie an diesen Fluss an und sind wirklich der Meinung, dass sie da jetzt einfach drüber können. Ich denke, für Außenstehende kann das dumm gewirkt haben. Vielleicht wäre ein vorheriges Zeichen nett, oder? Gott, gib uns ein Zeichen, dass du das wirklich trennen wirst. Aber es gibt kein Zeichen. Sie müssen ihre Füße in das nasse Wasser setzen. Was sie haben, sind die bisherigen Wunder Gottes in ihrem Leben und Gottes Versprechen. Das ist das, was sie haben. Und das muss ihnen genügen. Oft wünschen wir uns auch Zeichen von Gott, oder? Ich weiß nicht, was dich momentan beschäftigt, was dich besorgt, was dich quält, was dich niederdrückt, was dich vielleicht entmutigt oder was vor dir steht als große Herausforderung. Vielleicht eine sehr, sehr wichtige Entscheidung oder Ereignis für deine Zukunft. Vielleicht Sorgen um deine Kinder oder ein Kampf in deinem Leben gegen Sünde oder schlechte Charaktereigenschaften. Wenn es etwas ist, was Gott ehren würde, wenn es in deinem Leben geschieht, dann vertraue. Auch wenn du kein Zeichen hast, dann vertraue. Israel, es durfte zurückschauen auf die Wunder Gottes, die er bisher an ihnen gemacht hatte. Aber jetzt mussten sie Neuland betreten, etwas, was sie noch nicht kannten. Und sie mussten es ohne ein Zeichen tun. im Vertrauen darauf, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird. Und genau das dürfen und sollen auch wir. Wenn wir uns in so einer Situation befinden, wo es um Neuland geht, um Dinge, die uns wirklich beschäftigen, uns quälen, und wir wissen, es ehrt Gott, wenn es geschieht, dann lasst uns vertrauensvoll diesen Schritt gehen. Gott gibt nicht immer Zeichen, sondern er will, dass wir ihm vertrauen. Und Gott wird sich als treu erweisen. Der letzte Teil, der letzte Abschnitt der Predigt habe ich so überschrieben: Gottes wunderbarer Zeitplan, Vers 14 bis 17. Jetzt erfüllt sich das Angekündigte. Bisher wird es nur beschrieben, was Gott machen wird und was sie tun sollten als Volk. Und jetzt wird uns gesagt, dass es eingetreten ist. Genau in dem Moment, wo die Priester ihre Füße in den Jordan eintauchen, staut sich das Wasser bei dem Ort Adam. Es ist wohl ein Ort circa 20 Kilometer entfernt, vielleicht etwas mehr. Und also es ist weiter nördlich und der Wasser fließt ja dann südlich in das tote, also Jordan fließt ja dann in das tote Meer hinein. Und das Wasser fließt sich oder stoppt etwas weiter oben, circa 20 Kilometer entfernt. Das Wasser verläuft sich nach unten hin und der Weg ist frei. Gott hat sein Versprechen eingehalten. Wie hat Gott dieses Wunder gewirkt? Wir wissen, beim Roten Meer hat Gott einen starken Wind geschickt, um das Meer anzuhalten oder zu trennen. Ein arabischer Historiker, der im 14. Jahrhundert lebte, berichtet darüber, dass am 7. und 8. Dezember 1267 ein Erdrutsch dafür sorgte, dass der Jordan für 12 Stunden gestaut wurde. Also auch zu dieser Zeit führte der Jordan ebenfalls kein Wasser und war frei zur Überquerung. Hat Gott ein Naturereignis verwendet, um dieses Wunder zu wirken? Es kann sein, dass Gott es gemacht hat, aber ich glaube es nicht, dass es in dieser Situation so war. Auch wenn es, denke ich, das Wunder nicht schmälern würde, wenn es so wäre. Weil alleine, dass Gott sagt, in dem Moment, wie ihr eure Füße reinsetzt, wird das Wasser verlaufen. Selbst wenn es ein Naturereignis wäre, wäre das alleine schon ein großes Wunder. Aber ich denke nicht, dass es durch ein Naturereignis ausgelöst wird. Denn es wird uns gesagt, dass sich das Wasser staute wie ein Damm. Und nicht, dass ein Damm das Wasser gestaut hat. Ja, also das Wasser war sichtbar, dass es stand wie ein Damm. Deswegen denke ich, dass Gott hier nicht ein Naturereignis verwendet hat, sondern einfach seine Macht als Gott der Erde gezeigt hat. Und Gottes Zeitplan ist herrlich, oder? Genau in diesem Moment, wo sie den Fuß reinsetzen, geschieht es. Es entspricht nicht den Erwartungen. Die Israeliten hätten sich bestimmt gewünscht, dass es einen Moment früher ist, dass man schon sieht, dass es wirklich passieren wird. Aber es kommt zur richtigen Zeit, just in time, genau dann, wann es sein soll. Ich möchte aber noch auf einen weiteren Vermerk des Zeitplanes Gottes eingehen. Achtet auf den Vermerk in Vers 15. Vers 15 wird gesagt, eine Randbemerkung: der Jordan ist aber während der ganzen Erntezeit vollströmt bis über alle seine Ufer hinaus. Das heißt, zu dieser Zeit führte der Jordan besonders viel Wasser, er überschwemmte die Ufer. Es ist gerade der Monat März und in der Geschichte wird auch berichtet, dass gerade im März und April der Jordan, ähnlich wie der Nil, die Flächen überschwemmte und auch gerade dieses Land sehr fruchtbar gemacht hat. Ich habe gelesen, dass der Jordan zur damaligen Zeit wohl an normalen Stellen so circa 6 Meter tief war, 30 Meter breit. Und zu anderen Zeiten dann auch gerne schon mal tiefer und tiefere Stellen ging vielleicht auch sogar bis zu 15 Meter. Wenn man heute, glaube ich, nach Israel fährt und den Jordan betrachtet, dann ist er gerade an unteren Stellen oft nur noch ein Rinnsal, weil er oft im oberen Verlauf angezapft wird und die Jordanier holen sich da Wasser, die Israeliten holen sich Wasser für die Felder, sodass er, wenn er zum Toten Meer kommt, oft nur noch ein kleiner Rinnsal ist, aber zur damaligen Zeit ein mächtiger Strom. Also noch, dieser Strom ist noch größer als sonst. Also es ist wirklich ein Riesenfluss. Und die Frage ist, das Volk ist 40 Jahre in der Wüste unterwegs. 40 Jahre lässt Gott sie warten. Und er lässt sie genau in dem Moment an den Jordan kommen, wo der Jordan am meisten Wasser fließen lässt. Hätte man nicht kommen können, wo er am wenigsten Wasser fließt in dem Moment? Ich denke, wir dass diese Randbemerkung hier nicht umsonst drin steht, sondern es soll zeigen, dass Gott mächtig ist. Und das wollte er gerade auch den Israeliten zeigen. Er möchte ihnen seine Macht in ihrer Schwachheit deutlich machen. Und deshalb lässt er sie in dem ungünstigsten Moment an diesen Jordan treten. Und das ganze Volk zieht jetzt durch den Jordan. Und ich denke, das wird eine ganze Weile gedauert haben, bis diese Millionen Menschen da durchgezogen haben. Das waren nicht ein oder zwei Stunden. Das wird eine ganze Weile gedauert haben. Und während der ganzen Zeit steht die Lade des Bundes mitten im Jordan. Die bleibt stehen. Gott ist gegenwärtig. Gott ist da und bereitet den Weg für das Volk. Sie bleibt stehen, bis alle durchgegangen sind. Wie lange bleibt der Zugang in das verheißene Land frei? Bis der Letzte durchgegangen ist. So lange bleibt der Zugang frei. Wir wissen das von unserem Herrn Jesus Christus, dass wenn er wiederkommt, er kommt dann wieder, wenn der Letzte eingegangen ist in das verheißene Land, so lange bleibt der Zugang frei zu ewigen Ruhe. Und die Priester, sie müssen in dem Moment stehen bleiben. Ich glaube, es brauchte Mut, diesen ersten Schritt zu machen ins Wasser. Aber genauso braucht es Mut, stehen zu bleiben, oder? Da zieht ein ganzes Volk mehrere Stunden hindurch. Wie lange wird das Wasser stehen bleiben? Wann kommt das Wasser zurück? Ich muss als Letzter hier raus. Kann ich nicht als einer der Ersten hier schnell durch und nach mir die Sinnflut? ne? Also so in die Richtung. Nein, sie bleiben und sollen bis zum Ende mutig stehen bleiben. Und sie bleiben vertrauensvoll stehen. Wunder werden oft erst in der Retroperspektive entdeckt. Gott hat in dem Leben von jedem von uns schon große Wunder gewirkt. Und jeder wird das in der Rückschau auf sein Leben bestätigen, dass das so ist. Oft stecken wir in Situationen in unserem Leben, wo wir denken, eigentlich hilft hier nur noch ein Wunder. Und manchmal verlieren wir auch das Vertrauen, dass es geschehen kann. Aber unser Gott ist immer noch derselbe, so wie er es damals war. Interessant ist, er war hier am Jordan immer noch derselbe, wie er damals am Roten Meer war. Immer noch mit der gleichen Macht. Das sollte das Volk sehen. Immer noch mächtig, immer noch Herr der ganzen Erde, immer noch der lebendige Gott. Und das ist er heute immer noch. Immer noch derselbe, immer noch der lebendige, immer noch Herr der ganzen Erde. Und lasst uns die Lektionen dieses Textes mitnehmen. Mit Christus im Blick sind wir Nachfolger. Er kennt den Weg, auch wenn wir uns auf neuen Pfaden bewegen. Er kennt den Weg und wir haben einen Immanuel, einen Gott mit uns. Er ist dabei und ihm können wir folgen. Als zweites, ich muss mich heiligen, damit Gott wirken kann. Und Jesus Christus ist jederzeit unsere Anlaufstelle. Hier finden wir Gnade und Hilfe für unsere Seelen. Gott ist lebendig und mächtig. Er ist Herr der ganzen Erde. Ihm ist nichts unmöglich, auch wenn es dir selbst so scheint. Auch wenn du verzweifelt oder entmutigt bist, er hat die Kontrolle. Zeichen sind dir nicht versprochen. Doch Gottes Wort ist zuverlässig und vertrauenswert. Manchmal bedeutet es, den Fuß ins Wasser zu stecken und nass zu werden, bevor Gott wirkt. Und zuletzt, Gottes Zeitplan entspricht nicht unseren Vorstellungen. Aber er wirkt so, dass er in diesem Moment von uns am meisten und am deutlichsten wahrgenommen wird, dass wir ihn ehren können und er sich selbst verherrlicht und wir staunen können über seine Größe und wir ermutigt werden und gestärkt werden dadurch, dass wir wissen, ja, wir haben einen großen Gott. Das heißt, diese Zeiten sind Prüfung und Glaubensstärkung im gleichen Moment. Und wenn wir dann einmal zurückschauen auf unser Leben, dann werden wir feststellen, dass es genau diese Erlebnisse in unserem Leben waren, die uns geprägt haben und die unsere Identität ausmachen. Diese Wunder Gottes, die er in unserem Leben wirkt. Amen.